Hier ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
Rob Manfred ist mit den Quoten zufrieden. Wir haben drei Big Teams und ein Small Market Team in der Championship Series. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Just Baseball. Hallo Florian.
Hallo.
Axel ist im Moment nicht erreichbar. Wir wissen noch nicht, wo er ist. Wir hoffen, dass er noch reinkommt in den Podcast. Aber momentan müssen wir hier erstmal zu zweit loslegen. Wir hoffen, dass es für euch auch okay
ist.
Was bitte?
Nicht, dass er verschollen ist, sondern ein Hilfeaufruf an die Hörer. Habt ihr Axel gesehen?
Dass er unter einem Schutthügel liegt.
Genau.
Als erstes Mal wollen wir uns bedanken dafür, dass ihr unseren kleinen Instagram-Schabernack jeden Tag so gut findet. Wir haben jeden Tag auf Instagram so einen kleinen, in 60 Sekunden Spots haben wir kleine Videos gemacht, wo wir die Spiele der letzten Nacht so ein bisschen bilanziert haben, was man halt in 60 Sekunden so machen kann. Florian hat uns so ein bisschen getriggert in den letzten Wochen und hat uns immer angepiekst und hat gesagt, hier, wir müssen das machen und jetzt machen wir es und es wird ganz gut angenommen. Dafür sehr vielen Dank. Danke auch dir, Florian.
Ja, und also die Reaktionen sind toll. Es ist mehr als sonst, wenn wir unsere Sendung veröffentlichen. Also diese kurzen Reaktionen kommen sehr gut an. Und wir schauen mal, wie wir das jetzt weitermachen. Wenn es also mal nichts gibt, entschuldigt das bitte. Wir alle drei haben leider noch einen Hauptjob. Sonst würden wir viel mehr noch über Baseball reden und auch viel mehr noch machen. Deswegen, wenn es mal nicht kommt, nicht sauber sein. Wir versuchen so viel wie möglich für euch aufzubereiten. Und uns macht's ja auch Spaß. Also
mir nicht.
Das muss man auch sagen.
Du bist immer am Schimpfen. Nur eine Minute.
Ja, ich muss euch ja auch zur Leistung, weißt du, ich bin dann der Typ eher, der Druck baut und nicht lobt.
Ja. Nur aus Druck entstehen Diamanten.
Korrekt.
So sieht's aus. Rob Manfred ist mit den Quoten zufrieden, hat er gesagt. 18% mehr Einschaltquoten als letztes Jahr. Die DS-Serien.
Ja. Es hat aber, also kann er auch, finde ich. Also ich finde, die eingeführten Änderungen jetzt von vor zwei Jahren ja dann schon, wirken sich ja zum Beispiel auch auf die Playoff-Spiele aus. Ne? Selbst ein Bullpen-Game der Tigers dauert dann eben nicht 5 Stunden, sondern wir sind bei, ich glaube, dann 3 gelandet. Ne? Bei dem einen Bullpen-Spiel der Tigers knapp über 3 Stunden, was ja früher in den Playoffs eigentlich eine normale Zeit war. Und deswegen, ich glaube, er kann da ganz zufrieden mit sein, weil wir, finde ich, bisher auch Playoffs haben, die, wo mir Serien immer noch in Erinnerung bleiben werden, auch wenn die Saison vorbei ist, muss ich ehrlich gestehen.
Ja, also so die eine oder andere Serie wird mir auch in Erinnerung bleiben, gerade was Dodgers gegen Padres angeht. Insgesamt kann man ja sagen, es sind halt sehr, sehr viele große Teams dabei. Und wenn die Mets jetzt noch alles aufmischen und dass die Phillies geschlagen haben und die Yankees sind dabei. Die Yankees haben auch gefehlt in den letzten Jahren in den Playoffs häufiger. Und dann haben wir in der NLCS dann auch noch die Dodgers, dann sind natürlich die großen Teams dabei. Jetzt sind die Guardians noch als kleines Team dabei. Ich wollte eigentlich erst mit der Frage einleiten. Wir haben kleinen Bonum als Dodgers, wir haben Baba Orum als Yankees, wir haben Aquarium als Mets. Sind die Guardians so ein bisschen das kleine gallische Dorf mit José Ramírez als Asterix und Josh Naylor als Obelix?
Ja. Ja, sie sind so ein bisschen das gallische Dorf, weil ja auch, ich sag mal bundesweit, also hier bundesstaatenweit, die jetzt ja keine Rolle spielen in dem Sinne. Ne? Die sind in ihrem Staat in Ohio sind sie ein Team, wo die Leute hingehen, aber darüber hinaus glaube ich nicht unbedingt sehr beliebt und eben auch nicht bekannt. Und auch die Spieler selber, ne? Wir haben selber gesagt, José Ramírez hat eine MVP-Saison gespielt und es geht komplett unter, weil Shohei Ohtani da ist oder Aaron Judge oder meinetwegen auch Fernando Tatis Jr. oder selbst Bobby Witt Jr. von einem kleinen, von einem Small Market hat mehr Aufmerksamkeit. Ne?
Mhm. Bobby Witt Jr. ist eigentlich eine ganz gute Überleitung, weil wir wollen nämlich jetzt nochmal auf die DS-Serien zurückblicken und fangen natürlich an dann auch mal mit der ALDS zwischen den Yankees und den Royals. Es stand 1-1, als wir letzte Woche aufgenommen haben und die Royals hatten gerade den Yankees so einen Kampf angeboten, aber in den Spielen 3 und 4 haben die Yankees dann in 2 knappen Spielen den Daumen drauf gehalten und mir sind 2 Dinge aufgefallen. Erstens, das Pitching der Yankees war in diesen beiden Spielen überragend. Wir haben Garrett Cole auf dem Mount gehabt, der 7 Innings in Spiel 4 gepitcht hat. Das ist das Closing Game quasi für die Yankees. Und zweitens, wenn Giancarlo Stanton zurück ist, und das scheint er zu sein, weil er auch im Spiel 1 jetzt der ALCS performt hat, dann muss es den Yankees sehr, sehr gut gehen.
Ja, ja. Also auch das sehr auffällig, finde ich. Das Pitching hast du angesprochen, das war insgesamt wieder überragend, auch wenn ja die Royals mal rankamen, hatte ich, als ich das Spiel geguckt hatte, nicht das Gefühl, dass sie wirklich das Pitching knacken können, muss ich ehrlich gestehen. Das war auch im zweiten Spiel so, deswegen hat mir das schon, also fand ich das schon klasse, was sie da gemacht haben. Offensiv finde ich eben, enttäuschen die Yankees. Ne? Ich meine, wenn ein Gleyber Torres in so einem Spiel der Held wird, dann läuft irgendwas nicht ganz richtig, finde ich. Und wenn du dir die Stats von Aaron Judge über die Playoffs anguckst, dann muss man auch sagen, da fehlt gerade noch was. Gleiches gilt ja auch für Bobby Witt Jr. Ne? Das Team hat sich das ganze Jahr auf ihn verlassen können und ja, zum Ende hin hat es dann vielleicht in diesem Jahr noch nicht gereicht mit seinen Leistungen. Dafür sind andere aufgetreten und die haben sie auch dafür geholt. Ne? Also Tommy Pham zum Beispiel, tolle Playoff-Serie, genau deswegen hast du ihn dir geholt, einen erfahrenen Typen, der dir die Runs vielleicht dann nach Hause bringt. Im letzten Spiel nun nicht, aber davor hat er ja wirklich gut performt. Also ich finde es aber auch keine enttäuschende Saison für die Royals insgesamt und die Yankees sind dann auch ja berechtigt und verdient weiter.
Ne, wer sagt denn, dass das eine Enttäuschung für die Royals ist? Also ich sage auch nicht, dass es eine Enttäuschung für die Royals ist. Bobby Witt Jr. hat hinterher, nach dem Spiel 4, hat er minutenlang noch im Dugout gesessen und hat mit leerem Blick in die Ferne geschaut, ob dieser verpassten Chance, und vielleicht wäre noch was drin gewesen für die Royals, aber ich finde, sie sind komplett überpowered worden in dieser Serie. Und da war Bobby Witt Jr. am Ende der Einzige, der in irgendeiner Weise was gerissen hat. Ja, Tommy Pham hatte im letzten Spiel noch 3 Hits, aber wenn Tommy Pham so ein bisschen dein Offensivanker ist, dann kann es dem Rest des Teams nicht so richtig gut gehen. Und Bobby Witt Jr. hat alles versucht, aber Vinny Pescantino war vielleicht noch von seiner Daumenverletzung davor wirklich eingeschränkt. Dann haben wir Salvador Perez, den alten, ewigen Salvador Perez im Middle of the Lineup, und dann kommt aber auch nicht mehr viel. Yuli Gurriel ist ein guter First Baseman, aber viel mehr kannst du von ihm auch nicht verlangen. Und prinzipiell war es einfach nicht genug, was die Royals hier angeboten haben. Und meiner Meinung nach haben die Yankees das sehr routiniert runtergespielt.
Wirkt, finde ich auch. Ne? Sie wirkten einfach als das Team, das eine Aufgabe zu erfüllen hat und diese jetzt erfüllt, Punkt. Und auch nicht überperformt, nicht underperformt, sondern einfach weitergemacht haben dann, ne? Wenn und sich auch nicht haben in irgendeiner Form verunsichern lassen, ne? Also es wirkte sehr erwachsen, nenne ich sowas immer gerne, ne? Also die sind schon wirklich erwachsen an diese Spiele rangegangen, obwohl eben Topstars noch nicht in der Form sind, wo man sie gerne hätte, ne? Aber das hat ja auch nicht gestört, ne? Wenn Judge dann eben nichts trifft, ja, dann kommt der Giancarlo Stanton halt und haut mal was raus. Also.
Aber es ist noch nicht so dieser Wow im Moment da gewesen, oder? Wir haben bei allen Teams, die jetzt in der Championship Series sind, haben wir so einen Wow-Moment erlebt. Bis auf die Yankees habe ich das Gefühl, weil das ist bislang vielleicht sogar etwas unterkühlter Baseball, den sie spielen. Ja, sie gewinnen ihre Spiele und ich möchte das auch überhaupt nicht kleinreden. Yankees-Fans, ihr dürft gerne eure Fackeln und eure Forken wieder in den Schuppen packen. Ich will das überhaupt nicht kleinreden, was die Yankees machen, aber das ist bislang relativ unterkühlter Baseball, den sie spielen und routinierter Baseball. Sie mussten noch nicht mehr machen als das, was sie gemacht haben.
Ja, ja. Aber es ist vielleicht auch genau das, was die Yankees in diesem Jahr vielleicht zu anderen Postseasons unterscheidet.
Ja,
das kann sein. Dass sie eben nicht überperformen müssen, um Spiele zu gewinnen, sondern einfach ihre Leistung, ne, ihr Zeug zusammen haben, von der Schanze hüpfen und
ja,
dann die
100
Meter springen.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir Skispringer heute noch erwähnen werden.
Du liebst doch Skispringen.
Hä?
Du liebst doch Skispringen.
Ja, es ist okay. Aber dass wir Sven Hannawald hier grüßen würden, damit habe ich nicht gerechnet.
Aber ich finde, damit kann man es ganz gut erklären. Und ich glaube auch, das tut den Yankees für die folgenden Serien auch gut. Also wenn du immer, ich hatte eben das Gefühl, die Royals mussten in diesem Jahr immer überperformen, damit sie da am Ende da gelandet sind, wo sie gelandet sind. Gleiches gilt für mich für die Tigers, wenn wir die Serie dann danach sprechen. So, und wenn die Yankees es schaffen, die Serien mit diesem Baseball zu gewinnen, dann fragt am Ende, wenn sie in der Championship Series jetzt steht, geht's gewinnen, fragt keiner mehr nach, wie sie in die World Series gekommen sind, weißt du, so. Und da musst du dann überperformen. Da musst du alles bringen, was du hast und nicht in der ersten Runde.
Nee, ist auch, wie gesagt, es ist völlig in Ordnung und es gab halt bislang noch nicht diesen Wow-Moment. Was mir Sorgen macht oder was mir anstelle eines Yankees-Fans Sorgen machen würde, ist, dass Aaron Judge noch nicht zu seiner Form gefunden hat bislang. Dass er allerdings exzellent wirklich vertreten wird von Giancarlo Stanton. Giancarlo Stanton war einer, den hatte man so ein bisschen vergessen. Und der ist jetzt einer, also der Antreiber der Offensive der New York Yankees. Und das ist etwas, wenn du einen Wow-Moment suchen willst, dann ist es vielleicht der, dass Giancarlo Stanton im Moment die Offensive der Yankees trägt.
Ja, ist sehr unerwartet, weil auch in den, wie du sonst gedacht hättest, wer sonst da Verantwortung übernimmt, nennen wir es mal so, habe ich auch nicht Giancarlo Stanton gehabt. Ich habe, also, dass der mal einen Ball rausschlägt, das wissen wir doch alle. Also da müssen wir uns ja auch keine Gedanken drüber machen. Das ist dann eben so.
Aber er tut es konsistent jetzt im Moment.
Und jetzt, genau, und jetzt übernimmt er das, was eben Juan Soto noch nicht gebracht hat. Ne? Nehmen wir die beiden wirklich besten Spieler der Saison im Kreise der Yankees haben bisher eben noch nicht diese Leistung gebracht, wie es derzeit Giancarlo Stanton macht. Ich würde vielleicht es mal anders ausdrücken. Natürlich macht das einem Sorge, ne? Wenn also dein bester Spieler in so einem Slump steckt zur Playoff-Zeit, ist das immer schlecht. Aber ich sag mal, wenn der zurückkommt, wenn der dann einfach zu seiner Normalform zurückfindet, dann hat Cleveland einfach keine Chance. Weil wenn Stanton dann diese Form beibehält und Aaron Judge wird einfach nur wieder Aaron Judge dann, ist vorbei, ne?
Ja, also wenn die beide wirklich gut drauf sind, dann könnte es bitter werden für das.
Und im Moment brauchen sie es nicht, finde ich. Ich glaube, das ist auch wichtig für ihn. Also es klingt jetzt so doof, ne? Aber im Grunde ist es doch wichtig, als Spieler zu wissen, ich muss nicht immer alles tragen hier. Ja. Das Team kommt auch ohne mich in die nächste Runde. Und er weiß ja, dass er zu seiner Leistung zurückfinden wird. Ne? Der hat ja keine Lebenskrise oder sowas, sondern der wird ja wieder zu seinen Leistungen zurückfinden wie in der regulären Saison. Aber es ist ja gut zu wissen und auch beruhigend, dass das dann eben andere übernehmen können und du weiterkommst. Und vielleicht, keine Ahnung, schlägt er dann an der World Series alles zusammen, weißt du, so. Kann er dann sein und dann fragt auch niemand danach, was denn vorher war.
Wir werden gleich noch über Hero Ball sprechen bei den Padres. Aber von Aaron Judge ist so ein bisschen der Druck abgenommen worden von Giancarlo Stanton und Judge kann sich durch seinen Slump jetzt eigentlich durchschlagen und kann jetzt gucken, dass er in der ALCS dann nach vorne kommt und dass er dann wieder übernimmt, weil bislang hat er es nicht getan und dafür hat es Giancarlo Stanton getan. Und die New York Yankees haben gegen die Kansas City Royals am Ende routiniert mit 3-1 gewonnen und stehen in der Championship Series. Und das mussten sie oder das werden sie gegen die Cleveland Guardians tun. Und die Guardians haben es geschafft, einen 1-2 Rückstand gegen die Detroit Tigers aufzuholen. Und das, obwohl Tarik Skubal in Spiel 5 für die Tigers auf dem Mount stand, der bislang unhittbar war. Und es war so ein bisschen der ganz große Moment dieser Serie, dass am Ende ein Grand Slam von Lane Thomas dieses Spiel und auch diese Serie entscheidet, ein Grand Slam gegen Tarik Skubal. Und Tarik Skubal hat hinterher gesagt, ich bereue einen einzigen Pitch in dieser kompletten Division Series, wo er zweimal gepitcht hat, wo er das eine Mal herausragend gepitcht hat, die Detroit Tigers überhaupt erst hier hingebracht hat, weil er ja auch schon in der Wildcard-Runde so super gepitcht hat. Ein einziger Pitch hat es am Ende gebracht.
Ja, und es war ja trotz allem alle anderen, ne? Also von denen, wie viel hatte er am Ende? Pitches 84. Also die anderen 83 Pitches waren ja wieder alle hervorragend, ne? Er hat wirklich ein gutes Spiel gepitcht. Dieses eine Inning und dann dieser eine Pitch, das wurde ihm zum Verhängnis. Und ganz ehrlich, er wird daraus lernen, glaube ich. Und die Tigers werden daran wachsen und nicht daran zerbrechen, um das mal jetzt ganz poetisch auszuführen. Weil auch das, was du zu Bobby Witt Jr. gesagt hast, dieses Erlebnis von den Yankees geschlagen zu werden, das wird dazu führen, dass er vermutlich sich weiterhin anstrengt und nicht aufgibt. Weil jetzt hat er so ein Ebenbild gesagt, da will ich hin, wo die jetzt sind. Und das will ich nächstes Jahr schaffen. Und ähnlich würde ich es hier bei den Tigers sehen. Tarik Skubal wird nächstes Jahr wahrscheinlich wieder eine Cy Young Award Season pitchen. Und dann diesen einen Pitch nicht zu werfen oder anders zu werfen. Und dann kommen sie in die nächste Runde. Da sehe ich überhaupt keine Zweifel, dass er eine gute Zukunft hat und auch die Tigers.
Aber es ist ja so, Baseball ist ein Mannschaftssport und Baseball ist ein Sport, worauf, wo man sich auf seine Mitspieler wirklich auch verlassen muss, gerade was das Outfield angeht, was die Defensive angeht, zwischendurch musst du in der Offensive ran etc., dass ein einziger Pitch am Ende so ein Ding entscheidet. Ja, er hat dieses Inning vorher schon nicht so richtig gut bestritten, aber dieser eine Pitch gegen Lane Thomas, der dann zum Grand Slam geführt hat, der hat am Ende dafür gesorgt, dass die Cleveland Guardians dieses Spiel gewonnen haben. Und da muss man dann schon so ein kleines bisschen mit Tarek Skubal mitfühlen, weil was hatte er für eine fantastische Saison insgesamt. Und wie gesagt, man konnte sich in Spiel 1 und in der Wildcard-Runde so auf ihn verlassen und dann am Ende, dann ist er so ein bisschen der Verlassene. Aber das war etwas, was dann ja auch in Cleveland den Ballpark so ein bisschen zum Beben gebracht hat. Das war ein geiler Moment dieser Division Series.
Ja, ja. Also ja, und das hat man auch, also ich fand, also die Leistung vorher, also bis zu diesem fünften Inning war das ja ein Pitch. Also da haben wir auch wieder, du hast ja gesehen, was Playoff Baseball macht. Hätte Tarek Skubal das im zweiten Inning schon gehabt, wäre er auch sofort vom Mount genommen worden. Und ich finde, du hast bei Cleveland gesehen, ne? Boyd nach zwei Innings runter, weil die gesagt haben, es ist egal, wir, auch wenn er gut drauf war, wir müssen jetzt reagieren, dass jetzt eben Lefties kommen oder Righties kommen. Ja. Wir müssen alles tun, um dieses Spiel zu gewinnen. Ja, und dann im eigenen Stadion so einen Grand Slam raushauen. Ja, da erzählst du deinen Enkelkindern, glaube ich, häufiger von und irgendwann werden sie sagen, Opa Lane, hör auf jetzt. Wir haben es verstanden, du hast damals
den Grand Slam geschafft. Aber ich möchte dann auch nochmal sagen, Spiel 4 hat mein Herzchen dann nochmal so richtig puckern lassen, weil das war ein ganz, ganz, ganz aufregendes Spiel. Wir hatten als Starter, als Pitching-Starter Tanner Bibee und wir hatten für die Detroit Tigers Reese Olson und haben beide 4 Innings gepitcht. Beide haben Runs abgegeben. Olson hat einen Run, Bibee hat 2 Runs abgegeben. Und dann war es wirklich ein Spiel, wo beide Manager alles reingeworfen haben. Mhm. Bei den Detroit Tigers ist jeder an den Schlag gekommen, auch die 4 Ersatzleute. Bei den Cleveland Guardians gab es auch 3 Pinch-Hitter. Es wurde alles ausgetauscht. Am Ende hat Emmanuel Classe einen Home Run abgegeben, hat einen Run abgegeben, 2 Strikeouts gehabt und musste dann am Ende sogar ein bisschen zittern, ist dann nochmal auf den Mount gekommen, um den Safe zu bringen. Aber das war ein Spiel, was das hin und her gegangen
gedacht,
ist.
Ne? Was? Das hätte ich nicht gedacht, dass er dann das Inning nochmal bekommt.
Ja, ja. Ja, ja.
Aber das Vertrauen von Stephen Vogt in seinen Closer muss ja so unendlich groß sein. Ne?
Ja.
Du gibst die Runner ab, so ein bisschen, du hast es nicht einfach in den Inning und dann sagt er, nein, das ist alles in Ordnung, die 3 ausgehören dir zum Ende, die nimmst du dir jetzt, herzlich willkommen auf dem Mount und dann macht das auch. Ne?
Aber Emmanuel Classe muss schon ackern wie ein Brauereipferd. Ne? 5 aus im Spiel 4, im Spiel 5 hat er 6 ausgehabt, sein längster Start überhaupt. Das hat er wirklich fantastisch gemacht, als sie 7-3 geführt haben. Und da wusste man im 9. Inning, er wird jetzt keine 4 Runs mehr abgeben. Das wird nicht passieren. Und
Ich fand auch, die Luft war bei den Tigers raus nach diesem Grand Slam. Sie haben nochmal gescored, ja, ist richtig. Aber man merkte, dass vielleicht jetzt quasi die Saison in den Beinen steckt, ne? Dass du nicht mehr diesen nächsten Schritt noch gehen kannst, weil du eben vielleicht auch das erste Mal für viele der Spieler in so einer Situation bist. Und da fehlt dir vielleicht noch ein bisschen Erfahrung, vielleicht die Ruhe, vielleicht, ne, musst du es einmal erlebt haben, also dieses Scheitern einmal erlebt haben, um im nächsten Jahr ruhiger zu werden, weil die Welt geht für die Tigers ja jetzt nicht unter, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Und deswegen, ich meine, Runners, das Team Runners in Scoring Position war bei dem letzten Spiel 1-for-12. Also, na, und im Gegensatz jetzt zu den Guardians, die hatten 4-von-8. Also, da merkte man schon, da fehlt es vielleicht dieses Klatschsein am Ende. Ne?
Ich möchte noch einmal gerade hinweisen darauf, dass wir von Stephen Kwan fantastische Leistungen in Spiel 4 und 5 bekommen haben. Mhm. Jeweils 3 Hits. Wir haben in Spiel 5 dann von Andrés Giménez und Brian Rocchio, also das Bottom of the Lineup der Guardians, auch noch 4 Hits bekommen zusammen. Und 8-9-1 war einfach eine unglaubliche Kombination. Und wenn du das hast, wenn du das Bottom of the Lineup und den Lead-Off-Hitter so heiß hast, dann kann dir eigentlich nicht viel passieren. Und wo wir es eben über Aaron Judge gesprochen haben, können wir es hier auch nochmal sagen. José Ramírez ist noch nicht durchgestartet in diesen Playoffs und sucht noch im Moment nach seiner Form. Ja, er hatte einen Hit, er hatte einen RBI, aber er braucht noch ein bisschen, hat man das Gefühl.
Ja, und auch da ist es vielleicht nicht notwendig, dass er jetzt schon seine beste Leistung bringt, weißt du? Weil die anderen das übernommen haben. Es ist doch gut zu wissen, dass wenn jetzt in so einem entscheidenden Spiel auf an Position 8 und 9 die Hits kommen und du nicht an 3 immer liefern musst. Mhm. Auch das tut gut. Ich glaube, was ihm aber ein bisschen am Ende des Spiels schon noch beeinträchtigt hat, war der Hit bei Pitch. Der tat, glaube ich, sehr weh. Also man hat lange, also es war ja, also ja, es sah ja nicht gut aus sogar zwischenzeitlich, dass er sogar vielleicht runtergeht. Er hat dann durchgebissen. Ich glaube, das hat auch was damit zu tun. Das hätte er vielleicht noch ein, zwei Mal noch besser schwingen können. Da rausgenommen, aber sonst finde ich auch, die Playoffs sind noch nicht bei diesen Serien die Serien der Superstars. Ne? So, das nee. Ist noch nicht der Fall.
Nee, auf da sind andere Seite. Dann in den Vordergrund getreten. Was ich allerdings nochmal sagen müssten, wollte, Terry Francona geht vor dieser Saison weg und Stephen Vogt in seiner ersten Saison in der Championship Series.
Ich finde es interessant, als wir darüber gesprochen haben, dass die Guardians ihn geholt haben, hatte ich ja erzählt, dass ich gehört habe eben, dass die Giants sich auch um ihn bemüht haben. Also er scheint schon auch vor der Saison sehr gewollt gewesen zu sein. Also die Leute glaubten an ihn, viele Teams glaubten an ihn. Und das, was er jetzt bei den Guardians gezeigt hat bisher, also egal, was jetzt noch passiert, das ist ja einfach herausragend, wenn du so eine Legende ersetzen musst, weißt du? Also Du kommst nach Terry Francona, da kann es ja eigentlich nicht besser werden, weißt du, es ist
ja, das menschlich. Ist ja, die Spieler, wenn du sie gesehen hast in den letzten Jahren, gerade die länger da gewesen waren, Josh Naylor, Stephen Kwan, José Ramirez, die sind für Terry Francona durch Wände durchgelaufen. Und wenn du dann einen neuen Coach bekommst oder einen neuen Manager bekommst, dann kann es auch mal sein, dass das nicht so 100% funktioniert. Aber da möchte ich dem General Management der Cleveland Guardians mal wirklich die Hand schütteln. Das war ein absoluter Glücksgriff. Und es scheint wirklich so zu sein, als ob das komplett nahtlos neu gegangen ist und dass die Verbindung zwischen Manager und dem Team wirklich enorm gut ist. Und ja, also da kann man wirklich nur gratulieren.
Ja, und auch das, ich finde da auch die, was ich gerade meinte, ne, dass er Klasse dieses letzte Inning doch noch gegeben hat. Und dadurch stärkst du ja das Vertrauen des Pitchers in deine Entscheidung. Aber auch andersherum, ne? Der Stephen Vogt kann sagen, ja, das ist völlig in Ordnung, nach einem so, auch in so einem Spiel, wo vielleicht ein Inning wackelig war, ich weiß, er hat diese 3 Outs drin. Die werde ich von ihm bekommen und ich vertraue ihm und nicht mit irgendwelchen kopflosen Aktionen durchs Dugout läufst, weißt du, sondern das schon sehr, sehr mit sehr viel Vertrauen da aufbaust. Und ich meine, sie zeigen es ja auch, dass sie sehr gerne für ihn spielen, muss ich ja gestehen. Das sieht man.
Ein Wort noch zu den Detroit Tigers. Du hast es eben gesagt, sie werden daran wachsen. Auch Tarek Skubal wird nächstes Jahr für die Detroit Tigers wieder ein gutes Jahr pitchen. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Es war nicht erwartet worden, dass sie die Playoffs erreichen. Jetzt sind die Playoffs da. Es werden die Erwartungen auch wachsen. Ich bin sehr gespannt auf die Offseason der Detroit Tigers, weil so ein Fehlgriff in Anführungsstrichen mit Javi Baez können sie sich eigentlich nicht nochmal leisten. Und wo sie viel Geld in einen Spieler investieren, ja, der es einfach nicht zurückbringt in dem Maße.
Und ich wollte es gerade sagen, stell dir vor, du kommst bis in dieses Stage der Playoffs ohne Javier Baez. Ja. Also ohne, dass er irgendetwas dazu beigetragen hat. Das muss man einfach so deutlich sagen.
Er hätte auch nichts dazu beigetragen, wäre er dabei gewesen.
Richtig, richtig. Mhm. Und dann, ne, machst du das Ganze auch. Ich meine, wir haben ja selber gesagt, dass die Detroit Tigers eigentlich ohne Starting-Pitching in diese Playoffs gegangen sind. Ne? Sie haben immer nur mit Tarek Skubal oder Reese Olsen angefangen, danach waren Bullpen-Games. Das wäre durch keine 7er-Serie jemals gut gegangen. Stell dir die mal vor mit einem gesunden Casey Mize oder mit einem gesunden Kenta Maeda. Mhm. Na, die kommen ja wieder zurück nächstes Jahr. Und ich glaube, da wäre auch noch mehr drin gewesen. Sie haben auf der letzten Rille gepfeift, würde ich gepfiffen.
Gepfeift?
Würd ich
sagen. Pfeifen, gepfiffen. Pfiff, gepfoffen.
Ja, ich habe, das heißt ja auch geblunken und nicht geblinkt, aber das
Fives haben sie.
2025 ist ja zum Beispiel Tarek Skubal weiter noch unter, ne, ist Arbitration, ja. Erst 2027 müssen sich die Tigers so committed haben, dass er bleiben will oder eben dann als Free Agent irgendwo sehr, sehr viel Geld verdient. Bis dahin ist es noch ein sehr günstiger Profi. Das heißt, auch da werden sie ein vernünftiges Team für ein Small-Market-Team zusammenbekommen. Diese Saison ist ein absoluter Gewinn. Sie gehören zu dem Team, was am mit den Royals zusammen in der American League am meisten überrascht hat, sich so gut verbessert haben, dass man, also das hätte ich ihnen, also ganz ehrlich, hätte ich noch niemand zugetraut. Also muss man doch auch ganz ehrlich sagen.
Ja. Wir können keine Instagram-Kacheln machen, hat auf dem letzten Loch gepfeift, weil dann haben die Leute Mitleid mit uns.
Das mit mir auch nicht. Mal. Aber die kennen mich doch mittlerweile.
Vielleicht nein, das geht nicht. Das kann man nicht machen.
Dann nein, das lässt du nicht zu.
Die Cleveland Guardians setzen sich in 5 Spielen durch gegen die Detroit Tigers und treffen jetzt auf die Yankees. Über Spiel 1 sprechen wir gleich noch. Wir wollen aber die DS-Serien durchgehen und da müssen wir über, ist es vielleicht die größte Enttäuschung dieser Division Series, dass die Padres in den letzten 24 Innings gegen die LA Dodgers keinen einzigen Run mehr gescored haben. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Sie haben im zweiten Inning des Spiel 3 sechs Runs gescored, haben dadurch das Spiel 6-5 gewonnen. Unglaublich spannendes Spiel. Es war am Ende ein Pitching-Duel, wie es im Buche steht. Und die Padres halten sich die Dodgers vom Leib, gehen mit 2-1 in Führung. Auch da hat mein Herzchen gepuckert. Und dann schaffen sie es nicht mehr, einen einzigen Run zu scoren. Das muss man sagen, das ist für mich die größte Enttäuschung dieser Playoffs bislang gewesen, weil jeder wollte dann, und vielleicht haben auch die meisten davon gehört, ja, das sind die Spieler für die großen Momente, Machado und Tatis Jr. und so weiter. Und jeder wollte der Held sein und keiner wollte mehr den Ball ins Spiel bringen.
Ja, ich finde, das ist man kann das sehr gut so aufhängen. Ne? Die haben wieder das Gesicht der Padres gezeigt, was wir vielleicht auch in den letzten Jahren immer gerne mal kritisiert haben. Ne? Es ist irgendwie, möchte jeder den Helden spielen und wenn du eben 3 potenzielle Helden hast, dann macht keiner die Arbeit, sondern dann versuchen alle irgendwie im Rampenlicht zu stehen. Ich würde es aber mal von der anderen Seite aufbauen. Das Pitching der Dodgers war auch einfach unfassbar gut.
War es. Ich will da gar nichts gegen sagen, aber es waren, das hat auch ein Hörer von uns gesagt bei Instagram, es waren ab Spiel 4 waren es nur noch Hero Swings von den, von den San Diego Padres. Und wenn du jemanden wie Luis Arraez hast, der nicht die Form hatte, die er vielleicht noch in der Regular Season hatte oder die er in den letzten Jahren hatte in dieser Postseason. Aber wenn du den als Leadoff-Hitter hast, dann musst du doch anders rangehen an das Thema des Hittings, als nach allem zu schwingen, was bei 3 nicht auf dem Baum ist und alles versuchen, in den nächsten Bundesstaat zu schlagen. Das geht doch so nicht. Du hast Leute, du hast Leute, die Luis Arraez folgen. Fernando Tatis Jr., Jurickson Profar, Manny Machado und Jackson Merrill. Das sind alles profilierte Hitter inzwischen in der Liga. Auch wenn Jackson Merrill noch nicht so lange dabei ist. Aber bei Profar, bei Tatis Jr. und bei Machado weißt du es. Und dass es niemand versucht hat, da mal eine Rallye draus zu basteln. Dass keiner gedacht hat, ja, wir versuchen jetzt mal vielleicht ein bisschen Smallball zu spielen. Dass nur dieser Gedanke war, dieser eine Homerun wird uns nach vorne bringen. Das Gefühl hatte ich, dass das bei den Padres, gerade bei den großen Jungs, vorherrscht. Ich muss dieses Team jetzt tragen, ich muss das Team auf meine Schulter nehmen. Und das hat mir wirklich missfallen.
Ja, ich möchte jetzt gar nicht so sehr verteidigen, weil ich ein ähnliches Gefühl auch hatte. Vielleicht aber dazu dann sagen, Dennis Jr. hat aber bis dahin auch alles getroffen, was nicht bei, also na, seine Statistiken waren ja auch einfach so gut, dass das ist nicht zu versuchen, einfach auch dumm gewesen wäre, sagen wir es mal so.
Ja, und dann ist ihm zu Kopf gestiegen.
Und ja, oder naja, oder er hat einfach darauf vertraut, dass es vielleicht so weitergeht. Weißt du, was ich meine? Dass es vielleicht, das kommt wieder, der Schwung kommt wieder und dann treffe ich den Ball und dann gewinnen wir das Spiel. Das ist, vielleicht ist es das, was ich damit meine, aber du hast schon recht. Also dieses unnötige Vergeuden von At-Bats, so hast du es ja ein bisschen ausgedrückt, fand ich schon krass, ja.
Wir müssen natürlich aber auch das Pitching von den Dodgers noch mit ansprechen, weil du hast es gerade gesagt, das Pitching war enorm gut und vor allen Dingen in einem Must-Win-Game wie im Spiel 4 müssen die Dodgers ein Bullpen-Game einschieben. Und dann haben sie 8 Pitcher, die 9 Innings aneinander rein mit nur 3, 4, 7 Hits, die sie abgeben. 8 Strikeouts, 2 Walks und die Gegner komplett auf dem falschen Fuß erwischen. Das war ziemlich, ziemlich toll. Und da ist es dann wieder, da muss man auch die Padres vielleicht ein bisschen in Schutz nehmen. Sie haben mit jedem Pitcherwechsel andere Pitches gesehen, andere Pitcher gesehen. Sie konnten sich auf niemanden einstellen. Ja, das hat man dutzende Mal in der Saison und das muss man auch so machen. Und zwischendurch braucht man ein Bullpen-Game. Das war eine absolute Meisterleistung dann auch von Dave Roberts, wie er dieses Spiel gemanagt hat.
Das erste Mal, dass ich das Gefühl habe, dass er da mal was richtig macht, um es mal so zu sagen. Mhm. Also Dave Roberts steht hier in der Kritik auch bei den Dodgers-Fans, dass er gerade in den Playoffs häufiger mal falsche Entscheidungen trifft. Und wenn man sich anguckt, wie er es hier verteilt hat, du hast es ja gerade selber gesagt, es wurden 8 Pitcher über 9 Innings eingesetzt, auch eben ja so schlau einsetzen, dass du auch nicht overpaced die einzelnen Spieler, ne? Es gab einen, der hatte 30, der Vesia hatte 30 Pitches. Danach waren alle um die 20 Pitches, wenn sie das gesamte Inning dann, also die 3 Outs hatten. Also das ist auch ja sehr schlau, dass du trotz eines Bullpen-Games nicht deine Pitcher komplett verbrauchst, was die Würfe angeht. Das hat er sehr gut gemanagt. Und das war auch so ein bisschen, wo sich vielleicht die Dodgers-Fans vorher ein bisschen Sorge hatten, ob sie dieses Spiel mit Dave Roberts als Skipper ein Bullpen-Spiel dann überhaupt überstehen. Aber auch da muss man sagen, hat die Offensive ein bisschen mitgeholfen, finde ich. Wenn du dann schon im dritten Inning 5-0 führst, ist es, glaube ich, auch leicht als Manager dann weiter sein Bullpen-Game durchzuziehen, weil du musst nur einen Vorsprung verteidigen, ist, glaube ich, vom Druck her anders, als wenn du mit einem Vorsprung auf dem Mount stehst.
Ja, und auch hier können wir dann sagen, das Top of the Lineup der Dodgers hat abgeliefert. Shohei Ohtani vielleicht noch nicht in dem Maße, wo man sagt, man kriecht vor ihm auf dem Boden in diesen Playoffs. Das ist vielleicht noch nicht passiert, weil er war auch einmal caught stealing. Da habe ich mich in Verachtung umgedreht. Mookie Betts funktioniert, Teoscar Hernandez funktioniert und was sehr interessant ist, sie schleppen im Moment Freddie Freeman übers Feld. Freddie Freeman hat eine Oberschenkelverletzung und kann kaum laufen, aber er ist für die Dodgers immer noch wichtiger mit dem Appenbein, als wenn er im Dugout sitzt.
Und ich gerade bei dem einen Stretchen, als er glaube ich auf 2 war, ne?
Ja.
Und dann an die Plate ging, das war glaube ich aber jetzt in der NLCS,
ja.
Hat man schon gesehen, lass das. Du kannst ihn halt nicht als Designated Hitter einsetzen. Er muss an der First Base stehen anscheinend, weil sie ihn brauchen. Ich finde, das sagt auch etwas über die Dodger derzeit aus, ne? Dass du auf Freddie Freeman nicht verzichten kannst. Das war mal anders. Also da hätten sie noch Leute auf der Bank gehabt, die ihn nicht 1-1 vertreten, aber wo die Lücke nicht zu groß wird, wenn er nicht at bat steht, nicht an der First Base steht. Deswegen, also ja, hoffen wir mal, dass das nicht noch ihm zu Verhängnis wird, dass er sich wirklich schwer verletzt,
weil
das kann im Moment dann niemand gebrauchen, das wünscht irgendwie auch niemand.
Ein Shoutout noch an Kike Hernandez in Spiel 5. Hat er einen entscheidenden Homerun geschlagen?
Ich habe zwischendurch, als ich die Dodgers-Spiele geguckt habe, habe ich an meine Kritik gedacht und habe gedacht, Mensch, so jemand wie Justin Turner fehlt dem Team.
Ja.
In den ersten Spielen wirkte das ja so leblos.
Ja.
Dann habe ich die Leistung von Kike Hernandez gesehen und habe gesagt, ach guck mal, den haben sie sich doch auch geholt, weil er jemand ist, der Arbeitsethik ganz vorne stehen hat.
Der Clubhouse nach vorne bringt.
Na, der auch der Typ ist, der die vielleicht alle mal zusammenhalten kann. Und dann fiel es mir wieder ein, dass er ein sehr smarter Move war, ihn zurückzuholen.
Ja.
Weil über die Saison konnte man es ja mit Leistungen jetzt nicht begründen, ne? So insgesamt. Ja. Aber hier sieht man, warum man jemanden wie Kike Hernandez braucht. Und dann freut es mich ein bisschen für ihn, weil er hatte ja auch keine einfache Zeit die letzten Jahre. War ja in verschiedenen Teams und war nicht so richtig immer angekommen. Und dann ist es ja auch mal cool, wenn so ein sympathischer Spieler, auch wenn er weiß-blau trägt, ist er ja trotzdem ein sympathischer Typ.
Er ist ein geiler Typ. Also ich glaube auch, dass in Boston niemand auf den in irgendeiner Weise was kommen lässt.
Nee, glaube ich auch nicht.
Der hat eine Zeit lang ja bei den Red Sox gespielt. Ich kann mich auch nur an gute Dinge von ihm erinnern und er war nicht der Offensivanker, den man hätte brauchen wollen, aber defensiv war er immer zuverlässig und am Ende hat er hier den Homerun geschlagen. Im zweiten Inning hat dieses 1-0 für die Dodgers hergestellt und war so ein bisschen der Held dann am Ende für die Dodgers, die das Spiel 5 dann mit 2-0 gewonnen haben und dann auch wieder mit einer fantastischen Bullpen-Leistung. Yoshinobu Yamamoto mit dem Starting-Gig 5 Innings, 2 Hits gepitcht, hat Yu Darvish dann auch noch ausgepitcht. Yu Darvish mit einem richtig guten Spiel, 6-2 Drittel Innings, 2 Runs abgegeben. Das nimmst du jeden Tag der Woche. Und er ist der Losing Pitcher in diesem Duell
gewesen. Ja, genau. Ne? Also mit so einer guten Leistung der Losing Pitcher. Yamamoto hat so ein bisschen gezeigt, warum die Dodgers ihm auch diesen ja sehr hohen Vertrag gegeben haben. Ich finde, das war so das erste Mal, dass das Geld, was er bekommt, auch berechtigt ausgegeben wird. Und wir gesehen haben, wenn das so weitergeht, werden die Dodgers doch sehr lange an ihm sehr viel Spaß haben. Und Yu Darvish auch tolle Playoffs gepitcht. Ich meine, wenn du aus den Playoffs mit einem ERA als Starting Pitcher mit 1,98, also unter 2 rausgehst, hast du selber nicht viel falsch gemacht. Das muss man dann ganz deutlich sagen. In diesem Spiel ist er der Losing Pitcher, weil die Dodgers halt mit einfachen Dingen ihre Runs gescored haben. Sie sind sehr früh in Führung gegangen mit 1-0 und ja, dann hast du, ja, im Grunde hat deine Offensive versagt und nicht das Pitching. Ne? Das muss man auch sagen.
Die Dodgers gewinnen 3-2 gegen die San Diego Padres. Für die San Diego Padres wird die Offseason wahrscheinlich nicht so richtig viel bringen. Luis Arraez hat gesagt, dass er gerne länger bleiben würde bei den San Diego Padres. Das Problem ist, deren Budget ist wahrscheinlich komplett auf Kante genäht, dadurch, dass sie sehr vielen Leuten sehr große Verträge jetzt gegeben haben in den letzten Jahren. Ich bin sehr gespannt, was mit Luis Arraez passiert.
Na, vor allen Dingen auch für die nächsten Jahre sieht es ja an. Also sind sie jetzt bei 194 Millionen, ne? Also es ist noch okay in diesem Jahr.
Es war aber trotzdem nicht immer so ein Big-Market-Team wie in diesen letzten 2 Jahren.
Genau, ne? Also genau, eben. Also sie sind ja schon runtergegangen, weil sie Juan Soto abgegeben haben. Eric Hosmer kriegt noch 13 Millionen.
Das ist
nächstes
geil.
Jahr. Ach Gott. Ich bin eher gespannt, was Hosung Kim macht tatsächlich. Also da gibt es ja viele Teams, die sich um ihn bemühen wollen. Ich glaube, das wäre noch etwas, da müssen sie gucken, ne, weil die Shortstop-Position war ja durch ihn da wirklich gut ersetzt, weil Fernando das nicht mehr spielen soll. Im Zweifel glaube ich auch nicht, dass die da die großen Moves machen werden. Dafür ist das Team aber bis jetzt auch weiterhin ja gut zusammengestellt. Sie sind ja nun auch so weit gekommen, weil das schon ein sehr gut zusammengestelltes Team ist.
Ja. Die LA Dodgers sind weiter, die San Diego Padres sind ausgeschieden und die LA Dodgers treffen jetzt auf die New York Mets in der National League Championship Series. Die Mets haben sich in 4 Spielen gegen die Philadelphia Phillies durchgesetzt und ich möchte am Ende sagen, erstens, was für ein unfassbares Spiel 3 hat Sean Manaea gepitcht, 7 Innings, 3 Hits, 1 Run abgegeben. Was für ein tolles Spiel hat José Quintana in Spiel 4 gepitcht, mit 5 Innings, die er gepitcht hat. Wie gut sind Francisco Lindor und Mark Vientos gewesen in dieser Serie? Wie gut ist dann auch Pinch-Hitting etc. gewesen? Wie gut sind die Moves gewesen? José Iglesias, dem ich nie zugetraut hätte, dass er so eine wichtige Rolle übernimmt bei den New York Mets. Und am Ende hat die Stimmung und die Euphorie bei den Mets die der Phillies aber so komplett an die Wand genagelt. Es war ein enttäuschender Auftritt von den Phillies, wie ich fand, in dieser Division Series.
Du hast jetzt 2 Dinge dazu gesagt, ne? Also einmal das, wie die Mets es schaffen, nicht wieder runterzufahren auf der Achterbahn, sondern mal oben zu bleiben mit dem Wagen. Also nicht dieses Auf und Ab, was wir über die Saison gesehen hatten, zu spielen. Du hast das Pitching angesprochen. Sean Manaea hat immer einen riesengroßen Platz in meinem Herzen. Ich folge ihm weiterhin auf Instagram, obwohl er nicht mehr bei den Giants spielt. Das ist einfach ein Top-Typ. Und was er derzeit in den Playoffs pitcht, hätten, glaube ich, selbst die optimistischen Mets-Fans nicht erwartet. Also auch sein erstes Spiel jetzt in der CS, das war ja fantastisch gemacht. Hier wieder, ne? Also 7 Innings von einem Starting-Pitcher. Wer kann denn damit rechnen, weißt du? Also das geht doch nicht. Und so gut das rüberzubringen und dann diese ja doch starke Offensive der Phillies, das muss man ja sagen. Über die Saison waren die Phillies, finde ich, mit die gefährlichste Offensive. Und die so, ja, nicht anzuzünden oder sich nicht anzünden zu lassen, auch zu Hause in Philadelphia und dann auch auswärts, gar nicht erst irgendwie das Publikum zum Schweigen bringen oder sowas, sondern das wirklich gut durchgespielt haben, so auch hier wieder sehr erwachsen, finde ich. Das hätte ich vor dem Mets nicht erwartet, muss ich ehrlich gestehen.
Also wie sie dann dieses Top of the Lineup der Phillies komplett kalt gelassen haben. Kyle Schwarber, es ist immer ein Risiko, jemanden zu haben wie Kyle Schwarber als Leadoff-Hitter, weil wenn der kalt läuft, ist er halt wirklich eiskalt. Er hat es nicht hinbekommen, er hat zwar zwei Walks in Spiel 3 gehabt, aber ansonsten nicht viel mehr hat er beitragen können. Du hast Trey Turner auf Shortstop, der nicht viel gerissen hat. Bryce Harper hat in den entscheidenden Situationen nicht den Bryce Harper der letzten Jahre gegeben. Nick Castellanos hat performt, meiner Meinung nach. Aber ansonsten war das eine relativ enttäuschende Offensivleistung der Phillies.
Und wie von mir angekündigt, die Third Base wird ein Problem der Phillies werden, auch in dieser Serie deutlichst.
Alec Boehm
ist kein guter defensiver Third Baseman, das muss man so deutlich sagen. Und er hat die Offensive dann auch nicht gehabt. Und wenn du beides nicht hast, dann hast du nicht das Recht, da zu stehen. Na, dann muss was und ich glaube auch, das wird eines der Dinge sein in der Offseason, die linke Seite, die ganz linke Seite des Diamonds zu besetzen und vor allem auch Second Base. Auch Stott hat auch defensiv nicht gute Figur abgegeben und offensiv ja auch nicht dazu beigetragen, irgendwie was zu bringen. Und ich glaube, da müssen die Phillies auch dann ansetzen. Denn alles andere, finde ich, man kann ihm nicht vorwerfen. Bryce Harper kann nicht immer der Held sein. Das hat man jetzt gesehen. Er hat eine gute Offseason gespielt. Auch Nick Castellano hat das getan. Das hast du gesagt, sogar überperformt. Lass Kyle Schwarber 2 Hits mehr haben. Dann sieht vielleicht das auch ein bisschen für ihn anders aus. Aber da muss eben Trey Turner zum Beispiel auch wesentlich mehr dazu beitragen in den Spielen insgesamt.
JT Realmuto hat nichts dazu beigetragen.
Realmuto hat nichts dazu beigetragen, überhaupt gar nichts dazu beigetragen. Bei Catchern sage ich immer, aber dann guck dir bitte an, wie die Pitcher, wie lange standen sie auf dem Mount, was haben die abgegeben. So schlecht war das Starting-Pitching der Phillies in dieser Serie nicht, finde ich. Sie haben es ja eher dann spät verloren, also in den späteren Innings. Deswegen, da nehme ich ihn mal raus, auch Brandon Marsh zum Beispiel, jemand, der mit ein, zwei Hits in einem Spiel auch das Feuer entfachen kann, der Auswärtsfans in New York von den Philadelphia Phillies, ne? Das ist ja auch so jemand, der da sehr beliebt ist. Und die haben es ja gar nicht. Also es wurde ja nichts angezündet, leider, von diesen Spielern. Und die Mets haben es dann, und das hast du ja am Anfang gesagt, die haben es dann sehr, sehr gut über die Runde gebracht, fand ich. Die haben nicht versucht, nochmal einen auf Drama-Queen zu machen, sondern die haben dann ihren Stiefel durchgezogen. Und diese DS finde ich auch absolut verdient und berechtigt gewonnen.
Die Mets machen auf mich im Moment noch so ein kleines bisschen den Eindruck wie so ein Junggesellenabschied, der so auf einem Spiegel ist, was den Alkoholgehalt angeht. Weil diese ganze OMG-Geschichte dann auch mit José Iglesias, diese Grimace-Geschichte, diese guten Vibes, die im Moment bei den Mets sind, sie sind noch nicht aufdringlich, sie sind noch nicht doof. Sie sind noch in einem Zustand, wo sie beim Junggesellenabschied wirklich gut drauf sind und lustige Späße machen. Und ja, im Moment,
je später es wird, je länger sie dabei bleiben, desto nerviger wird es werden für alle anderen. Absolut. Ich glaube, Mets-Fans im Erfolgsfall sind unfassbar schwer zu ertragen. Noch schlimmer als alle anderen, weil die haben es ja nie, weißt du, die haben ja keinen Erfolg und dann ist er da. Ich weiß, die können damit gar nicht umgehen. Wahrscheinlich legen sich erstmal den Winter lang schlafen, weil sie gar nicht wissen, was soll ich jetzt tun? Ich kann nicht motzen den ganzen Winter, dass mein Team auseinanderfällt, weil meine Starting-Pitcher sich lieber wegtraden, weil wir gesagt haben, wir sind erst nächstes Jahr
wieder dran. Geil, oder? Das ist eine der geilsten Geschichten überhaupt. Ich wollte auch die Geschichte nochmal aufwärmen. Dass Max Scherzer, als er die Nachrichten gehört hat vor dieser Saison, dass die Mets ausgegeben haben, wir wollen 2025, 2026 erst wieder wettbewerbsfähig sein, dass er da gesagt hat, ich möchte, dass ihr mich tradet. Und dann wurde er getradet und wo stehen die Mets jetzt in der National League Championship Series? Also das ist schon sehr, sehr lustig.
Ja, manchmal fällt man dann doch die falschen Entscheidungen. Ich glaube, sein Motiv war genau richtig. Er wird ja nicht jünger. Ne, du willst jemanden, der auch sagt, dass er mitspielen will. Und dass es dann so kommt, ist wirklich, ist, ja.
Ein kleiner Shoutout von mir noch an Jesse Winker. der in den letzten drei Spielen dafür gesorgt hat, dass er bei mir wirklich auf dem Radar aufgetaucht ist. In Spiel 3 der National League Division Series gegen die Phillies schlägt er einen Home Run, einen der Home Runs, die zum Sieg führen, zum 7-2 führen. In Spiel 4 wird er nicht eingesetzt. In Spiel 1 der National League Championship Series lässt er sich bei einem derartigen Schüler-Base-Running-Fehler zwischen Second- und Third-Base taggen. Und in Spiel 4 argumentiert er mit dem Homeplate-Umpire Pitches and Strikes oder Balls and Strikes, wo die Strikes sowas von derbe in der Zone sind. Das ist ein kleiner Shoutout von mir an Jesse Winker. Der ist mir so richtig aufgefallen in den letzten drei Spielen.
Ich hatte einen Crush, als er bei den Reds war. Ich fand ihn immer irgendwie cool. Ich weiß nicht warum. Ne? Passiert ja manchmal, du magst einen Spieler einfach, weil er Baseballspieler ist und was tut, was dir gefällt. Mhm. In dem Fall ist es mir auch aufgefallen, gerade dieses wenn der Ball vor dir kommt, dann läufst du nicht weiter. Also wenn der Ball zwischen dir und der Third Base kommt, läufst du einfach nicht weiter. Wenn der Ball hinter dir ist, kannst du weiterlaufen. Das kriegt man.
Das ist Base Running 101.
Ja. Ich glaube, das kriegst du quasi mit dem ersten Mal Base Running beigebracht. Ne? Wenn der Ball vor dir ist, bleib stehen. Und es ist sehr lustig, stimmt. Aber auch da, ne, das bisschen Drama hat die Mets in der Division Series halt nicht aus dem Tritt gebracht. Ne? Also, weißt du, was ich meine? Also, es ist nicht schlimm, wenn dann mal was passiert, weil sie sich nicht sofort runterziehen lassen in diesen Strudel des, ach, wir sind die Mets, es läuft alles schlecht. Und das hatten wir ja diese Saison, ne? Das müssen wir doch ganz deutlich sagen. Bis zu dieser Serie, die eben lustigerweise kam, als Grimace dann auftauchte, waren die Mets ja in diesem Negativspirale und haben es jetzt irgendwie hinbekommen, auch diese Zwischentiefs alle zu durchstehen. Und ich dachte, als die Phillies dieses zweite Spiel gewonnen haben, da, weil es so eng war, habe ich gedacht, ach, das war's jetzt für die Mets. Mhm. Das werden sie nicht, da kommen sie nicht raus aus diesem, och, jetzt passiert uns das schon wieder, weißt du so. Und dann diese beiden Spiele so über die Bühne zu bringen, das fand ich schon gut. Und wenn wir gleich noch über die Championship-Serie sprechen, dann geht's ja weiter. Ne? Ich habe ja geschrieben, die Dodgers werden die Mets auffressen, das haben sie dann auch gemacht, aber die Mets sind nicht mehr die Mets der letzten Jahre.
Jetzt haben sie noch nirgendwo was gefressen. wir müssen noch einen erwähnen, der hier die Serie für die Mets nach Hause gebracht hat. Das ist Francisco Lindor. Ja. Wenn du jemanden hast wie Francisco Lindor, dem du eine ganze Menge Geld zahlst, der allerdings wirklich seinen Job enorm gut erledigt, der in dieser Saison fantastisch gespielt hat, sowohl defensiv, der ist als Shortstop einfach einer der Besten der Liga, defensiv und dann auch offensiv so eine Leistung abliefert, dann brauchst du keinem Dollar hinterher weinen, den du ihm gibst. Das erstmal vorneweg. Ja. Wenn der dann aber in einer solchen Situation 0-1 Rückstand, Bases loaded und man braucht Produktion jetzt von ihm, wenn er in der Form, in dem Moment so abliefert mit einem Grand Slam, Alter, ich glaube, das hat so ein kleines bisschen eine Erschütterung dann auch in New York gegeben. Das hat man auf den Seismographen gesehen.
Ja, das haben alle in New York mitbekommen. Ja. Ne? Obwohl die Stadt so groß ist und sich nicht alle für Baseball interessieren. Das haben alle mitbekommen, das glaube ich auch. Das war schon krass, finde ich. Zumal ja auch, also ich weiß nicht, wie es dir ging. Wir haben ihn ja nun nicht über den hohen, großen Klee gelobt.
Grünen Klee.
Während der Saison. Während der Saison. Wir haben immer gesagt, der spielt das gut, aber in Wahrheit hat er das Team ja durch die Saison auch getragen und auch hier in den Playoffs defensiv wie offensiv jemand, auf den sich das Team verlassen kann. Er hat auch im Spiel jetzt heute Nacht, hat er auch eben im Interview gesagt, ne, er hat sich darauf konzentriert, in diesem Jahr quasi Baseball zu spielen und nicht irgendwas anderes zu machen. Und ich erinnere noch daran, dass er letztes Jahr als Tommy Pham getradet wurde von den Mets.
Wenn du die Geschichte jetzt nochmal erzählst, dass er Arbeitsethos wieder haben wollte.
Ja, genau. Und ich glaube, das merkt man. Seitdem, finde ich, hat er die gesamte Saison genau das auch in seinen Verhalten und in seinen Leistungen wiedergespiegelt. Und die Mets brauchen ihn so. Die brauchen ihn nicht im Slump offensiv oder defensiv. Die brauchen ihn so. Und dann klappt alles drumherum, ne? Weil Mark Vientos, ganz ehrlich, ich glaube, würde Francisco Lindor nicht da sein, würde Mark Vientos keine Rolle spielen. Weil,
das glaube ich auch.
Ne? Und das ist so einer, der macht die Spieler besser. Und ich glaube, das sah man jetzt in der Serie gegen die Phillies. Und ich fand das, sah man eben auch im zweiten Spiel jetzt heute Nacht.
Kannst du mir versprechen, dass du die Geschichte mit Tommy Pham und Francisco Lindor bitte nie wieder bringst? Du hast sie jetzt 15 Mal gebracht.
Darf ich dann die Molina-Geschichte
erzählen? Nein, oder? Die darfst du auch nicht mehr erzählen.
Oh, ich darf nichts mehr.
Nee.
Nichts darf man mehr als alter weißer Mann.
Nee, das, da bin ich dagegen. Also die New York Mets ziehen in die Championship Series ein und Mets, Dodgers, Guardians, Yankees, da treffen schon die vier stärksten Teams der letzten, ich sag jetzt mal 3 Monate aufeinander, weil ja, wir haben zwischendurch einen Padres-Zwischensport gesehen, ja, wir haben andere Teams gesehen, die richtig gut abgeliefert haben, aber das sind schon 2 Championship Series, da kann man sich wirklich drauf einigen.
Auch im Gegensatz, finde ich, zu den Jahren davor, oder? Also es wirkt so ein bisschen, so möchte man es doch dann auch, dass die in der regulären Saison besten Teams am Ende gegeneinander spielen in der World Series. Und ich finde, diese 4 gehören dazu. Die Mets eben halt ja nicht als Division-Sieger, okay, aber so, ich finde, das passt hier schon sehr gut. Und es tut natürlich auch hier, ne, wenn du die 2 größten Märkte in den Playoffs hast, dass auch das ist natürlich, Rob Manfred wird schon sehr, sehr zufrieden abends einschlafen.
Ja, das glaube ich auch. Die Championship Series haben angefangen und wir starten in der American League. Die New York Yankees haben Spiel 1 gegen die Cleveland Guardians gewonnen mit 5-2. Und es ergibt sich ein ähnliches Bild wie in der Division Series. Bei den Yankees, Aaron Judge sucht nach wie vor nach seiner Form. Er hat einen Walk gehabt, einen RBI am Ende gehabt, einen Run gehabt, aber er performt noch nicht so. Giancarlo Stanton hat 2 Runs hinbekommen, einen Hit, einen Walk, einen RBI. Ist das, was man von ihm erwartet? In diesem Fall, in Spiel 1, war aber Juan Soto der große Held, der New York Yankees, denn der hat hier einen Homerun geschlagen im dritten Inning und hat insgesamt 2 Hits gehabt und war so ein bisschen der Anzünder für die New York Yankees. Dazu haben sie ein fantastisches Spiel von Carlos Rodon bekommen, ja, mit 6 Innings, die er gepitcht hat, 3 Hits, 1 Run. Die New York Yankees sind heilfroh, dass sie nur 4 Pitcher einsetzen mussten, dass sie nur 3 Relief-Pitcher einsetzen mussten. Und das war am Ende, ja, das Rezept zum Erfolg für die New York Yankees.
Ja, haben finde ich auch so deutlich mal den Guardians mal auch so die Grenze, also die, weißt du, so dieses, hey, warte mal, jetzt spielt ihr erstmal gegen die Yankees und alles, was davor war, ist egal. Wir zeigen euch jetzt mal, wo es hier lang geht. Weißt du, so ein bisschen wie diese der größte Panda, Gorilla im Rudel, der dann sich da hinstellt und ich glaube, sie können sich auch so dahinstellen. Ne? Carlos Rodon mit einer fantastischen Leistung und jetzt wachst du dann heute Morgen auf und denkst, ja, wir haben das Spiel überstanden und dürfen jetzt gegen Gerrit Cole. Verdammt. Also, ich glaube, diese ersten beiden Spiele, was das Starting-Pitching angeht, also daraus noch was zu ziehen für die Guardians wird nicht einfach, denn dass jetzt Alex Cobb so früh gezogen werden musste, ne? Also auch da wieder. Stephen Ford mit der eigentlich richtigen Entscheidung. Mein Starting-Pitcher gibt gerade Runs ab. Das geht nicht. Ich muss was tun. Naja, und dann muss dein Bullpen halt wieder durch. Und dann hast du wieder Innings verbraten, ne? Mit Avila sogar, 6-8 Outs, ne? Also, puh. Also, ich bin gespannt, weil Tyler Bebe wird dann jetzt pitchen. Mhm. Heute Nacht. Ist es heute Nacht, ne? Ja. Und mal gucken, wie lange der dann auf dem Mount bleibt, weißt du? Also, weil die Yankees jetzt bis auf Judge ja ihre offensiv gute besten Leistungen zeigen, ne? Also Soto mit dem OPS über 1000, Stanton mit OPS über 1000, beide über 300er Betting Average, 350er sogar beide bisher in den Playoffs. Jetzt ist Anthony Rizzo wieder da gewesen und hat auch gleich Impact geliefert mit einem Walk, einem Hit. Also auch da, ne, kommt jetzt wieder jemand zurück. Und das, finde ich, wird eine super schwere Aufgabe für die nächsten Spiele, für die Guardians.
Ja, das wird eine super schwere Aufgabe. Und wenn ein Team gewinnt, obwohl ihr Superstar nicht trifft, in diesem Fall Aaron Judge, dann kann es um das Team nicht so schlecht bestellt sein. Und das ist bislang eine sehr, sehr erwachsene Leistung, wie du es gesagt hast, von den New York Yankees. Und für mich sind sie im Moment jetzt auch der klare Favorit. Ich bin sehr gespannt, ob die Guardians hier daraus eine Serie machen können. Wir sprechen jetzt über Best of 7. Und da bin ich wirklich, wirklich sehr gespannt.
Vier Spiele gegen diese Yankees, vier Spiele gewinnen, ist, glaube ich, für die Guardians sehr, sehr schwer. Es wäre natürlich gut, wenn du eins aus New York mitnimmst. Dann sagt man ja immer, ne, nimmst du da eins mit, dann kommst du nach Hause und hast erstmal die Chance, dort ja was zu machen. Und es ist eben immer zu Hause schöner zu spielen. Aber ich für Moment habe ich wenig Fantasie, weil ja die Gefahr besteht, dass Judge zu seiner Normalleistung zurückfindet. Genau. Und dann was machst du dann? Also, und der, dass der wirklich gut treffen kann und dass der ja nicht, der ist ja, also er hat viele Strikeouts, aber ja, aber er hat ja auch einen guten Average gehabt in der Saison. Also der, wenn der trifft, dann geht der Ball ja auch raus. Also ich glaube, im Moment ist es sehr dunkel in Cleveland, würde ich sagen.
Nein, es ist noch nicht dunkel, aber es ist schon etwas düsterer geworden. Die Dämmerung hat eingesetzt.
Die Dämmerung hat eingesetzt. Ja. Okay, machen wir es.
Yankees führen mit 1-0 gegen die Cleveland Guardians. Heute Nacht gibt es dann Spiel 2. Zwei Spiele haben wir schon erlebt bei der Serie der LA Dodgers gegen die New York Mets. Und es sind zwei verschiedene Geschichten, die hier erzählt worden sind. In Spiel 1 gab es den Daumen drauf von den Dodgers. 9-0, bis hierher und nicht weiter für euch, liebe Mets. Fantastisches Spiel von Jack Flaherty. 7 Innings gepitcht, 2 Hits, 2 Walks, 6 Strikeouts. Dazu Shohei Ohtani mit 2 Hits, Mookie Betts mit 3 RBI, Freddie Freeman mit 2 Hits, Kike Hernandez wieder mit 2 Hits natürlich, Tommy Edman mit einem Hit noch dazu. Es war eine Offensive wie ein gut geöltes Laufwerk. Es war ein Pitching, was enorm gut war. Es war fast der perfekte das Spiel für die LA Dodgers, bis auf, dass Shohei Ohtani zum ersten Mal seit dem 22. Juli beim Base-Stealing erwischt worden ist.
In diesem Scoreless-Streak der Dodgers, ne, die sie seit den letzten beiden Spielen gegen die Padres mitgenommen haben, hat sich ein Perfect Game versteckt,
ja,
weil die Dodgers 28 Batters faced haben und alle retired.
Mhm.
Das gab es so erst das letzte Mal 1956.
Ja.
Also das war schon, pitching-seitig war das schon heiderdaus. Wie wollen wir denn dagegen vorgehen? Also sowohl ja die Padres mit ihren Hero-Swings, das haben wir erzählt. Ich fand jetzt, die Mets wirkten einfach, also in dem bis dann zum heute Nacht, wirklich hilflos.
Im Spiel 1 waren sie komplett overmatched.
Ne? Also ja. Und die haben ja jetzt nicht alles verlernt und so weiter. Die sind jetzt auch deswegen nicht. Aber ich fand, das war die Dodgers fressen die Mets auf. Das war sehr, sehr nah dran, weil das war dominant, was man sonst von den Dodgers eher aus den Jahren davor kannte. Ne? Dass sie einfach da in der Regular Season einfach, ne, als sie da die 193 Siege geholt haben oder wie viel es waren, da war ja diese Dominanz wieder da. Ne? Und das schon krass. Und ja, und das Base-Stealing von Ohtani, das ist halt, naja, das ist halt eben jetzt mal wieder passiert. Ich finde das jetzt nicht so dramatisch wie du. Also
ich habe das nicht als dramatisch empfunden. Ich habe nur gesagt hier, dass er zum ersten Mal seit dem 22. Juli erwischt worden ist.
Du bist enttäuscht, gib's doch zu.
Ja, bin ich auch.
Du hast deine Ohtani-Bettwäsche erstmal in den Schrank gepackt und schläfst jetzt in Francisco Lindor-Bettwäsche.
Ja, genau. Freddie Freeman stolpert übers Feld, das müssen wir auch wirklich so sagen.
Das ist echt krass.
Er ist dann irgendwann von Chris Taylor ersetzt worden, beziehungsweise von Max Muncy. Aber
im zweiten Spielen ja auch, ne? Ja.
Aber es ist wirklich enorm, dass Dave Roberts sagt, wir brauchen einen kaputten Freddie Freeman eher auf dem Feld, als dass wir ihn ins Dugout bringen. Schon enorm.
Also ich muss auch ehrlich gestehen, ich kann es mir nicht erklären, muss ich wirklich sagen, weil, also, dass er jetzt das macht, das kann man ja wieder sagen, okay, one for the team, ich gehe durch den Schmerz durch, ach, diese Helden-Epos wird hier geboren, alles cool, aber er ist nicht mehr der Jüngste, es könnte jederzeit schlimmer werden und das verstehe ich daran nicht. Also, wenn das jetzt etwas ist, ich würde ihn nicht auf die Injury List schicken, auch klar, ne? Völlig logisch, lass das sein, brauchst du jetzt nicht, du musst jeden haben. Aber jetzt haben sie schon von hier, wie hieß er noch, der 88er World Series
Kirk
Held.
Gibson, habe ich auch gerade gesagt.
Gibson, gehabt, ne? Ah, der, ich so, nee. Auch das war damals, ich glaube, ja, er hat es in seinem Leben wahrscheinlich nicht bereut, weil sie dann mal einen Ring hatten.
Der ist damals als Pinch-Hitter reingekommen.
Na, genau.
Der hat ja nicht
gespielt. Und das reicht doch dann. Genau. Ja. Das meine ich. Und dann mach es aber auch so. Und jetzt ganz ehrlich, die First Base ist jetzt nicht die schwierigste Position im Baseball. Das muss man leider so sagen. Da kannst du auch jemanden hinstellen.
So wie dich.
Wie ich stand da übrigens, ja. Wurde dann ins Right Field, weil da ist noch weniger los. Und Ja, das ist, ich finde es sehr, sehr merkwürdig und ich glaube, das wird Dave Roberts hinten rüberfallen, falls was passiert. Also wenn jetzt die Dodgers meinetwegen die Serie gegen die Mets verlieren. Ich glaube, das fällt ihm dann hinten rüber, weil er das zugelassen hat. Er sollte ihn erstmal auf die Bank setzen.
Es wird ihm nur dann auf die Füße fallen, sollte Freddie Freeman keinen einzigen Hit mehr haben. Und das,
im Moment was, hat das ja, ne? Ja.
Das, was im Moment Dave Roberts unterstützt, ist, dass Freddie Freeman trifft. Es ist ja nicht so, dass Freddie Freeman an der Platte steht und völlig hilflos ist, weil er kaum auftreten kann. Dem ist ja nicht so.
Aber die Situation, wo er humpelt, weißt du, also weil er eben auf 2 steht, weil er einen Hit hatte und auf die 2 gekommen ist, das geht so nicht. Na, also du riskierst ja die Gesundheit deines drittbesten Spielers, weißt du, also das geht nicht.
Ja. In Spiel 1, also auf jeden Fall, gab es einen Daumen drauf von den LA Dodgers. In Spiel 2 haben die Mets zurückgeschlagen. Und das ist das Schöne und das Aufregende an Baseball, wie ich finde, dass du nicht wie in anderen Sportarten das Gefühl hast, hier kommst du einfach nicht weiter. Es gibt jeden Tag eine neue Chance, gerade wegen des Pitchings, gerade wegen dieser Besonderheit, dass jeden Tag jemand anderes für dich versucht, den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Und das haben die New York Mets in Spiel 2 meisterhaft erledigt. Nicht nur, dass wieder Sean Manaea ein herausragendes Spiel gepitcht hat mit 5 Innings, dass du dann auch noch von Phil Maton, Ryan Stanek und Edwin Diaz dann
tolles Bullpen-Pitching, ne? Also wirklich 12 toll.
Ausbekommst. Großartig. Sondern toll. Auch, dass die Offensive fantastisch ist. Ja. Francisco Lindor wieder mit dem Homerun und ja, dann Mark Vientos mit diesem Grand Slam. Das hat das Stadion so ein kleines bisschen ruhig gestellt.
Das Stadion gilt ja jetzt auch nicht als eines der lautesten, das muss man auch dazu sagen. Also es ist das lauteste, weil die Musik von der Orgel und alle Musik drumherum ist jetzt mal aufgefallen. Es ist wesentlich lauter als in jedem anderen Stadion der Liga. Es ist annoying, um es mal auf Deutsch zu sagen. Es ist Wahnsinn. Aber so richtig, also den Zahn gezogen haben sie mit diesem zweiten Inning definitiv. Ne? Also 1-0 hinten liegen ist, glaube ich, nicht schlimm. Das passiert ja in jedem Spiel und da Dodgers sind auch eben offensiv stark genug, dass da was gegen zu tun. Aber dieses zweite Inning, das hat schon aus dem Publikum komplett die Luft rausgenommen. Und ich fand auch, dass du selbst im 5., 6. Inning, als dann ja mal, also naja, knapper, ist ein 6-3 dann jetzt knapp, weiß ich nicht, aber als sie offensiv produziert haben, sagen wir es so, ist es ja trotzdem nicht so richtig angezündet worden, ne? Muss man auch sagen. Es kam nicht mehr dieser, hey, komm, wir schaffen's.
Es gibt aber diese eine Situation im 6. Inning oder im 6. Inning, da gab es erst das Single von Tommy Edman, Bases Loaded und es steht 6-3 und dann bei Bases Loaded Kike Hernandez in ein Double Play. Ja, und das hat dem Stadion so ein bisschen die Luft genommen, weil wenn Kike Hernandez da durchkommt, da gab es noch die Challenge.
Ja, stimmt.
Dann könnte es dann nochmal wirklich, wirklich interessant werden. Und das war eine unglaublich wichtige Challenge, die zugunsten der New York Mets gekommen ist. Und am Ende heißt es dann 7-3.
Bitte? Also ich habe da keinen Anlass gesehen, da auch was anderes als die.
Ja, aber du musst der Challenge die bei Bases Loaded 3-6 Rückstand.
Aber du musst sie nehmen. Aber ja, war auch eine der Situationen, die in diesem Spiel dazu geführt hat, dass das, naja, jetzt könnte man, ich glaube, schlaue Kommentatoren würden jetzt sagen, oh, das Momentum ist halt auf Seiten der Mets. Sehe ich nicht. Die Dodgers sind hier mit dem Bullpen-Game rangegangen. Ich glaube, wir sehen dann in den anderen Spielen schon wieder auch pitching-seitig ein anderes. Ne? Und so ein Bullpen-Game, das kann auch mal um die Ohren fliegen. Das ist jetzt hier, aber in so einer 7er-Serie tut das, glaube ich, nicht so sehr wie in einer 5er-Serie, wenn du dieses eine Spiel dann abgibst. Ich meine, sie haben dann jetzt Walker Buehler, danach wieder Yamamoto und dann Flaherty gegen Luis Severino, Quintana und Kodai Senga. Also da ist für die Dodgers ja weiterhin genug drin, auch was die Pitching-Leistung angeht, das muss man ja sagen.
Ja, aber ich glaube, die Serie geht nochmal zurück nach L.A. Also ein 4-1 wird es nicht geben. Weder auf der einen, noch auf der anderen.
Also dieses eine Spiel bewerte ich da nicht so drüber. Die Dodgers haben auf jeden Fall die Chance, die 3 Spiele auch in New York zu gewinnen. Aber die Mets...
Wird es aber nicht passieren. Es wird nicht passieren.
Ja, aber die Mets werden sich auf jeden Fall mehr dagegen wehren, als man bei den Phillies das gedacht hat, jetzt in der Serie gegen die Mets. Und ich glaube auch, das Stadion City Field, heißt das noch City Field? City Field wird da, glaube ich, auch, also das wird schon aus allen Nähten platzen und laut sein vom ersten Pitch.
Aber jetzt jeden Tag in New York ein Playoff-Spiel zu haben, ist schon ganz geil, oder?
Ja, also würde ich da drüben wohnen, wäre ich jetzt in New York.
Ja, ja.
Und würde einfach zwischen Queens und der Bronx pendeln.
Ja. Also 1:1 steht es nach 2 Spielen zwischen den LA Dodgers und den New York Mets. Wir werden natürlich in den nächsten Tagen dann auch unsere Instagram Reels weitermachen und wir werden allerspätestens nächsten Dienstag werden wir wieder einen Podcast machen zu den Championship Series als Vorschau dann auch auf die World Series. Und bis dahin, glaube ich, können wir uns allen nur viel Spaß wünschen, weil die Postseason bislang macht sehr, sehr viel Spaß, wie ich finde. Ich komme nicht mit allen Kommentatoren klar, aber ansonsten macht es mir sehr viel Spaß.
Ja, mir auch. Ist bisher, wie ich es gesagt habe, ne, das werden Serien auch in Erinnerung bleiben. Und die Geschichten, die jeweils in den vorherigen Runden erzählt worden sind, waren so gut, dass man sich daran erinnern wird. Und verdiente 4 Leute in den Championship Series macht es, also verdiente 4 Mannschaften, so gute große Mannschaft macht es ja auch nochmal attraktiver für alle. Und ich merke auch, dass in dem Umfeld, was sonst nicht so baseballaffin ist, jetzt dahin geguckt wird. Und das freut mich sehr.
Das war's mit der neuen Ausgabe von Just Baseball. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Twitter, Instagram und Blue Sky. Gerade bei Instagram sind wir im Moment sehr aktiv. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, den möchte ich einen Kaffee ausgeben, dann könnt ihr das tun. Der Link zu Steady ist in den Shownotes hinterlegt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Good meeting. Every time we talk, I'm reinvigorated by my love of the game.
Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.